The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 25. Juni. Nomen est omen, das wussten schon die alten Römer. Sage, was du tust und tue, was du sagst, das wusste wiederum der alte Sozialdemokrat Johannes Rau. Und wenn deutsche Politweisheit auf romanischen Erkenntnisgewinn trifft, dann wird der Nomen eines Politikers zum Tu-Wort, das besagt, was ein Politiker getan hat. Scholzen zum Beispiel als Synonym für Ausweichen anstatt zu antworten. Oder Södern, das so viel heißt wie die Haltung der Stimmung anzupassen. Etablieren könnte sich nun ein weiteres Nomen est Omen-Verb, das Wadefuhlen. Wadefuhlen als neuer Begriff für realitätsaverse Aussagen treffen. Johann Wadefuhl ist Bundesaußenminister und damit ein wichtiger Part der Außenpolitik aus einem Guss, die Friedrich Merz ja versprochen hat. Doch Wadefuhls Äußerungen und Einschätzungen verschmelzen nicht mit dem Weltgeschehen, sondern sie zerschmelzen in der Hitze der Wirklichkeit.
Ich glaube, die Vereinigten Staaten von Amerika werden sich in diesen Krieg nicht einmischen. Das haben sie von Anfang an klar gesagt. Das ist auch die bisher konsistente Position.
So Wadefuhl am vergangenen Dienstag auf die Frage von Welt TV, ob sich die Amerikaner an dem Konflikt zwischen Israel und Iran beteiligen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Donald Trump bereits den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig verlassen, mit der Begründung, die Lage im Nahen Osten erfordere seine Anwesenheit in Washington. Kurz nach Wadefuhl äußerte sich dann auch Merz in Kanada über ein mögliches Eingreifen der USA. Und seine Worte, die klangen ganz anders als die seines Außenministers.
Es hängt jetzt auch sehr davon ab, wie weit das Mullah-Regime bereit ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wenn nicht, könnte es eine solche weitere Entwicklung geben. Aber das müssen wir abwarten. Die Entscheidungen werden wohl erst in naher Zukunft getroffen.
In der Nacht auf Sonntag flogen die USA dann Angriffe auf die iranischen Bunkeranlagen. Bedauerlicherweise, wie es Wadefuhl gegenüber den Kollegen von Berlin direkt am Sonntagabend formulierte.
Bedauerlicherweise hat es jetzt diese militärische Aktion gegeben, die wohl notwendig war aus Sicht der USA.
Für einen, dessen Geschäft die Diplomatie ist, bei der es ja bekanntlich auf jedes Wort ankommt, eine bemerkenswerte Aussage, kann sie doch durchaus als Kritik an dem Vorgehen der Amerikaner verstanden werden. Genau das aber wollte der Bundeskanzler nicht. Und so erklärte er Anfang der Woche:
Ich will das an dieser Stelle hier noch einmal sehr klar und sehr deutlich sagen. Es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat, und auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat. Ja, es ist nicht ohne Risiko, aber es so zu belassen, wie es war, war auch keine Option.
Statt Außenpolitik aus einem Guss muss der Kanzler den Ergüssen seines Außenministers hinterherwischen. Und Wadefuhl? Der wadefuhlte weiter. Am Montag erklärte er, ein Regimewechsel im Iran sei kein Ziel der USA, denn
ich halte mich mal daran fest, was offiziell der Vizepräsident J.D. Vance gesagt hat in Stellungnahmen, dass ein Regimewechsel nicht das Ziel der Vereinigten Staaten von Amerika ist.
So Wadefuhl wohl wissend, dass Trump wenige Stunden zuvor über Social Media erklärt hatte, Zitat: Es ist politisch nicht korrekt, den Begriff Regimewechsel zu verwenden, aber wenn das derzeitige iranische Regime nicht in der Lage ist, den Iran wieder groß zu machen, warum sollte es dann kein Regimewechsel geben? Zitat Ende. Nun ist Trump unberechenbar und tatsächlich spricht er sich mittlerweile gegen ein Regime-Change aus. Aber gerade weil das Agieren des US-Präsidenten so ungewiss ist, wird die Gewissheit, mit der Wadefuhl sich äußert, zum Reputationsrisiko für die deutsche Außenpolitik. Und wenn Friedrich Merz in der gestrigen Regierungserklärung seinem Bundesaußenminister ausdrücklich für seine Arbeit dankt, so zeugt die Notwendigkeit der stärkenden Worte des Kanzlers vor allem davon, wie sehr Wadefuhl sich selbst geschwächt hat. Errare humanum est. Auch das wussten die alten Römer. Die Frage ist allerdings, ob das noch für Wadefuhl gilt oder ob mit ihm womöglich die trotzige Stiefschwester des Irrtums ins Auswärtige Amt eingezogen ist. Die Ignoranz. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview Peer Steinbrück, der ehemalige Bundesfinanzminister, der Klartext über den Zustand Deutschlands spricht.
Deutschland ist in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in Teilen der Wirtschaft, was die Digitalisierung betrifft, Kreisklasse.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat News von Fed-Chef Jerome Powell und weiß, wie die Börse auf die volatile Situation zwischen dem Iran und Israel reagiert. Außerdem feiern wir Frauen mit Pioniergeist und betrauern das Aus des Knödel-Express. Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück kennt den deutschen Staatsapparat aus nächster Nähe. Nicht nur als Finanzminister, sondern auch als Ministerpräsident, Landesminister, SPD-Bundestagsabgeordneter und als einer, der in zahlreichen Kommissionen an Strukturreformen mitgewirkt hat. Aktuell ist er Teil einer Viererrunde erfahrener Persönlichkeiten, die Vorschläge erarbeiten, wie der Staat wieder handlungsfähiger und effizienter werden kann. Denn es mangelt nicht an Erkenntnissen, sondern an deren Umsetzung. Im März hat das Gremium einen Zwischenbericht mit klaren Worten und konkreten Reformideen vorgelegt. Mitte Juli wird nun der Abschlussbericht folgen, zu dem Peer Steinbrück uns heute einen Einblick gibt. Ich spreche mit ihm über verpasste Chancen und darüber, warum er dennoch Hoffnung auf einen neuen Reformwillen hat. Seine Sicht der Dinge, die hören Sie jetzt. Herzlich willkommen, Peer Steinbrück.
Frau Rosenfeld, vielen Dank für die Einladung.
Herr Steinbrück, Sie sind ja Teil einer hochkarätigen Viererrunde, die Maßnahmen für einen handlungsfähigen Staat erarbeitet. Im März haben Sie einen Zwischenbericht vorgelegt und darin steht ein Satz, der zumindest aus meiner Sicht die Grundherausforderung auf den Punkt bringt. Ich zitiere: Es fehlt nicht an Reformvorstößen, doch viele versanden. Aus Ihrer Erfahrung, auch als Minister einer Bundesregierung, woran liegt das?
An vielen Vetokräften, an der Neigung, Nebensächlichkeiten und drittklassige Fragen zum Gegenstand von erstklassigen zu machen und dabei die Prioritäten aus dem Auge zu verlieren, an vielen organisatorischen, strukturellen Hindernissen, die es gibt, ist offenbar der Schritt von der Erkenntnis der Notwendigkeit, Reformen durchzuführen, in die Umsetzung. Dazwischen ist ein sehr breiter Graben. Tatsächlich braucht dieses Land vor dem Hintergrund enorme externe Herausforderungen. Die Stichworte sind alle bekannt. Und interne Versäumnisse, wie wir glauben, eine Grundsanierung des Staatswesens.
Hat es vielleicht aber auch was damit zu tun, dass die Politik den Bürgern nichts mehr zumuten möchte, dass Reformen in diesem Land ja auch negativ besetzt sind? Ich denke an die letzte große grundlegende Reform, die Hartz-Reform von Rot-Grün, die ja so negativ begleitet worden sind, nicht nur von den Bürgern, sondern auch von der SPD, ihrer Partei. Tragen auch die Bürger einen Teil dazu bei, dass wir so reformlahm sind?
Das ist eine Wechselbeziehung, aber ich gebe Ihnen völlig recht. Die Politik unterliegt dem, was ein Politikwissenschaftler dargestellt hat, als Beschreibungsangst. Aus Rücksichtnahme gegenüber den Bürgern, die um Himmels Willen nicht zu provozieren, nicht zu belasten, sie nicht herauszufordern, sparen sie eine ganze Reihe von Themen aus, nennen die nicht beim Namen. Klassisches Beispiel ist der ungeheure Druck aus der demografischen Entwicklung auf unsere sozialen Sicherungssysteme, die Energiepolitik oder die Frage nach der Verteidigungsfähigkeit und Bündnisfähigkeit der Bundeswehr vor dem Hintergrund eines Kollapses der europäischen Sicherheitsarchitektur. Das folgt der Neigung der Politik, bloß keine Zumutung zu verteilen. Das heißt, die Konfliktbereitschaft, die klare Ansage der Politik ist das eine und darüber werden die Bürgerinnen und Bürger natürlich eingelullt. Sie werden sediert.
Haben Sie das Gefühl, dass die neue Regierung da etwas anders macht als die Vorgängerregierung? Also das Motto der Vorgängerregierung war ja, alles ändert sich, aber für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, bleibt natürlich alles, wie es ist.
Richtig.
Macht Schwarz-Rot da etwas anders? Haben Sie das Gefühl, dass da Aufbruch zu spüren ist?
Also der Kernfehler der Ampelkoalition, und ich neige nicht zu diesem sehr beliebten Ampelbashing. Im Übrigen führe ich hinzu, die Versäumnisse, die wir feststellen in diesem Land, die gehen nicht auf die 3,5 Jahre der Ampelkoalition zurück, sondern es sind Versäumnisse der letzten 10 bis 15 Jahre. Bezogen auf Ihre Frage, ja. Wir haben in direkten Gesprächen mit den Verhandlungsdelegationen der Union und SPD die Erfahrung gemacht, dass dort der Knall gehört ist. Und immerhin finden sich unsere Bemerkungen, unsere Initiativen in vielen Reden des Bundeskanzlers, bei vielen Ministerpräsidenten, Herrn Wüst, Herrn Kretschmer, Herrn Kretschmann und anderen. Und wir sind doch sehr angenehm überrascht, sogar in Beschlusslagen der Ministerpräsidenten aus der Sitzung mit dem Bundeskanzler.
Über die Ministerpräsidentenkonferenz möchte ich mit Ihnen gleich noch sprechen. Ich will noch einmal auf das, was Sie gesagt haben, es mangelt nicht an Erkenntnis, was zu reformieren ist und ehrlich gesagt ja auch, wie es zu reformieren ist. Also aus Ihrem Bericht geht hervor, dass der Anteil der Sozialausgaben an den Gesamtausgaben des Bundes mittlerweile bei 41% liegt. Und nicht nur finanziell, schreiben Sie, ist das deutsche Sozialwesen ausgeufert, sondern auch in seinen Strukturen. Ich finde den Satz aus Ihrem Zwischenbericht, 5 Bundesministerien verantworten etwa 170 Leistungen, die von fast 30 Behörden unter Verwendung unterschiedlicher Begrifflichkeiten verwaltet und in 16 Ländern mit 400 kommunalen Gebietskörperschaften teils unterschiedlich umgesetzt werden. Allein angesichts dieses Satzes schwindelt einem ja schon der Kopf. Was kann die Regierung, muss die Regierung jetzt konkret tun, um diesen Wirrwarr zu einem sinnvollen Konzept zusammenzuführen?
Dazu gibt es Vorschläge. Es sind im Wesentlichen 3 oder 4 Punkte. Erstens, die 170 steuerpflichtigen Sozialleistungen sollten möglichst in einem, maximal 2 Ministerien konzentriert werden. Zweitens, die ganzen Sozialleistungen sollten auf 3 Bedarfsgruppen konzentriert werden. Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Hausgemeinschaften. Und sie sollten zusammengefasst werden. Sie sollten gebündelt werden. Und das Dritte ist, man muss das Ganze, die ganze Abwicklung auf einer großen digitalen Plattform bundesweit organisieren. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, die antragsberechtigt sind, die geben einmal ihre Daten ein und die verschiedenen Behörden, die zuständig sind und die bewilligen, haben auf diesen Datenpool jeden Zugriff, um das Ganze zu beschleunigen und effektiver zu gestalten.
Das, was Sie jetzt sagen, klingt so logisch. Warum hat das bisher keine Regierung angefasst, sondern stattdessen diese Hydra des Sozialwesens immer weiter wachsen lassen?
Erstens, weil natürlich viele Bundesministerien ihre Kompetenzen behalten wollten. Also nach dem Motto, ich verteidige meinen Claim, um Himmels Willen, sind meine Zuständigkeiten. Im Übrigen verteile ich dabei Geld und das schmückt mich. So. Das nächste ist, dass man eher ja dazu neigt, da mal dieses Gebäude immer weiter auszubauen. Das ist ja viel bequemer, als es zu grundsanieren, sondern dann baue ich da noch ein Schlafzimmer an und da noch eine nette Küche und da noch eine Sozialleistung dazu. Und so sind wir auf diese 170 steuerfinanzierten Sozialleistungen gekommen. Niemand hat sich dran gemacht zu sagen, also vielleicht können wir mal 3 oder 4 dort zusammenfassen, 2 oder 3 Sozialleistungen dort, was übrigens auch für die Antragsberechtigten günstiger ist. Ich habe ein Beispiel. Eine alleinerziehende Frau mit einem pflegebedürftigen Vater hat Anspruch auf ungefähr 11 oder 12 Sozialleistungen. Die werden von 8 Bewilligungsstellen bearbeitet und ihnen liegen 4 verschiedene Einkommensbegriffe zugrunde und sie fallen in die Zuständigkeit von mindestens 3 unterschiedlichen Bundesministerien. Das ist die Situation.
Sie haben ja gerade eben schon die Ministerpräsidentenkonferenz angesprochen, die am Mittwoch getagt hat. Und dort ist ein Konzept für die grundsätzliche finanzielle Lastenteilung zwischen Bund und Ländern verabredet worden, beziehungsweise erstmal eine Arbeitsgruppe, die ein solches Konzept erarbeiten soll. Und diese Lastenteilung soll dann nach dem Prinzip erfolgen, wer eine Leistung veranlasst oder ausweitet, muss sie auch bezahlen. Sie haben jetzt in Ihrem Zwischenbericht gefordert, die Aufgaben zwischen Bund, Ländern und Kommunen klar zu ordnen. Ist es das, was Sie gemeint haben, was jetzt auf den Weg gebracht wird, also die finanzielle Frage zu klären, oder
ja,
geht es um mehr?
Es ist ein Teil davon. Es geht zunächst mal darum, in der Tat den Zuständigkeitswirrwarr aufzulösen, sondern klare Zuordnung der Kompetenzen, der Verantwortlichkeiten auf die Ebenen der Kommunen, der Länder und dem Bund und dem dann auch die entsprechenden Finanzmittel zuzuordnen. Das ist nicht ganz neu, das Thema. Es ist auch nicht ganz originell. Ich habe mit Thomas de Maizière 2x in sogenannten Föderalismuskommissionen in den Nullerjahren gesessen, wo es auch schon darum ging. Aber Aber vor dem Hintergrund der Situation der öffentlichen Kassen und insbesondere der kommunalen Finanzen ist dieses Thema dringlicher denn je. Und ich bin zusammen mit meinen anderen drei Mitstreitern und Mitstreiterin Frau Jäckel sehr froh, dass das aufgegriffen wird von dem Ministerpräsidenten. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass zum ersten Mal sich ein Fenster dort auftut, wo auch Ministerpräsidenten nicht mehr nur eine eigene Kirchturmspolitik betreiben, sondern sehen, dass manches auch in diesem Föderalstaat Deutschland zentralisiert werden muss.
Wenn wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz sind, da ist nun etwas beschlossen worden, was mich nachdenklich stimmt. Also diese Regierung hat jede Menge Geld zu verteilen, so viel Geld wie lange nicht mehr. Da ist zum Beispiel das Sondervermögen für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro, von dem ja auch ein Teil an die Länder geht. Und dieses Geld ist bewusst, und so steht es auch im Gesetz, für zusätzliche Investitionen vorgesehen. Also eben nicht für die Vorhaben, die ohnehin schon im regulären Haushalt vorgesehen sind. Diese Zusätzlichkeit ist nun für die Länder aufgehoben worden. Also noch bevor der erste Euro aus dem Sondervermögen überhaupt geflossen ist, hat man die selbstgesetzten Bedingungen schon wieder abgeräumt. Was sagt der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück
dazu? Das ist hochkonfliktbehaftet. Denn man brauchte ja, um dieses Sondervermögen zu verabschieden, nicht nur die eigenen Stimmen von Union, CDU, CSU und SPD, sondern zum Beispiel auch die von anderen Oppositionsparteien, insbesondere auch den Grünen. Und für die Grünen war von zentraler Bedeutung für ihre Zustimmung, dass es sich um zusätzliche Mittel handelt.
Insofern, halten Sie das als ehemaliger Bundesfinanzminister für sinnvoll, diese Zusätzlichkeit da reingeschrieben zu haben in das Gesetz?
Eindeutig ja. Denn sonst wäre das ja gewesen linke Tasche, rechte Tasche. Also insbesondere auch mit Blick auf die Wachstumseffekte, bezogen auf das, was man in Gang setzen will an wirtschaftlicher Dynamik, macht es ja keinen Sinn, diese Mittel ersatzweise einzusetzen für das, was sowieso geschehen muss. Sondern der zusätzliche Effekt ist ja der eigentliche Wachstumsimpuls, den man herbeiführen will.
Und den schafft man jetzt für die Länder wieder ab, wenn man denen sagt, die Zusätzlichkeit gilt nicht für eure Ausgaben?
Ja, das halte ich durchaus für problematisch. Nicht nur mit Blick auf die Zustimmungslage damals auch von mindestens einer Oppositionspartei. Ich glaube nicht, dass die Linken zugestimmt haben oder damals die FDP noch in der alten Legislaturperiode. Aber die Grünen waren behilflich für eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Und für die war das Kriterium Zusätzlichkeit von der entscheidende Bedeutung.
Was macht das mit der Glaubwürdigkeit von Politik, wenn Politik binnen Wochen abräumt, was sie sich selbst eigentlich vorgenommen hat?
Ja, darüber können wir lange streiten. Dasselbe gilt zum Beispiel auch mit Blick auf eine solche Beschlusslage kurz vor Toresschluss einer Legislaturperiode. Wenn man vorher, in diesem Fall waren es Vertreter der Union, über Monate abgelehnt hat, dass man gegebenenfalls eine Zweidrittelmehrheit bereitstellen muss, um die notwendigen Wachstumsimpulse in Gang zu setzen.
Also um die Schuldenbremse zu lockern.
Die Schuldenbremse. Ne? Also wenn Herr Merz hätte ja wissen können, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass er dahin kommt, wo er hin will, nämlich ins Bundeskanzleramt, und dann exakt dieselben Probleme hat wie sein Vorgänger Herr Scholz. Also war nicht ganz einzusehen, warum man aus einer mir jedenfalls nicht eingängigen Parteiraison heraus das immer abgelehnt hat, wenn man weiß, wenn man selber im Fahrersitz sitzt, dann braucht man eine Reform der Schuldenbremse.
Herr Steinbrück, Mitte Juli wird jetzt der Abschlussbericht Ihrer Viererrunde vorgestellt. Gibt es da vielleicht als kleine Sneak Preview für unsere Hörerinnen und Hörer ein Punkt, der Ihnen besonders wichtig ist?
Naja, der ist schon schnell in Angriff genommen worden. Das ist die Gründung eines Ministeriums für Digitales und Modernisierung der Verwaltung. Mit einem Mann drauf, der, sag mal, Quereinsteiger ist, was ich sehr begrüße, Herr Carsten Wildberger, der das sehr ehrgeizig aufnimmt. Das wird von entscheidender Bedeutung sein. Deutschland ist in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in Teilen der Wirtschaft, was die Digitalisierung betrifft, Kreisklasse. Wenn wir uns angucken, wie baltische und skandinavische Staaten, auch Benelux-Staaten, längst auch in ihrer öffentlichen Verwaltung breit diese Digitalisierung vorangetrieben haben, auch zur Erleichterung der Bürgerinnen und Bürger, übrigens auch mit dem Effekt der Entbürokratisierung, dann ist Deutschland spielt alles andere als in der Champions League. Insofern, das ist von einer zentralen Bedeutung. Und das zweite ist das Thema, das wir angeschnitten haben. Es soll bis Ende des Jahres einen Vorschlag zur Reform der sozialen Sicherungssysteme oder der Sozialleistungen erfolgen, jedenfalls was Vorschläge betrifft. Da bin ich sehr gespannt, denn die Wegstrecke dahin sind nur noch puppelige 6,5 Monate.
Herr Steinbrück, wir werden schauen, was am Ende des Jahres rumgekommen ist, und ich würde mich freuen, wenn wir zwei uns dann nochmal treffen und darüber reden. Vielen, vielen Dank für Ihre klaren Worte.
Ich danke Ihnen, Frau Rosenfeld.
Was gefällt Pioneers eigentlich am besten mit Blick auf unser journalistisches Portfolio?
Ich mag Alif Doğan, ihre Art der Moderation, die Art der Fragestellung.
Der achte Tag ist mein absoluter Liebling. Finde ich richtig spannend, die Themen, die da besprochen werden. Und ja, super.
Ich mag Juli C. super gerne und ich finde es jedes Mal interessant, was die Autoren so, wenn sie Einblicke geben in ihre Arbeitswelt.
Ich liebe das White House Briefing mit Chelsea und Julia.
Und dass es werbefreier Journalismus ist.
All diese werbefreien Inhalte sind in dieser Woche für Sie zum Kennenlernen frei verfügbar. Also der achte Tag mit Aleph, Edle Federn, unser Literaturpodcast mit Juli C., das World Briefing mit Sigmar Gabriel und Chelsea, Feld und Haukapp, unser Ökonomie-Podcast und dazu natürlich alle Cover-Stories, Artikel und Analysen. Unsere Paywall hat in dieser Woche sozusagen ein Loch, wo Sie mal kurz reinschlüpfen können. Laden Sie dazu gerne unsere frisch designte neue App herunter oder besuchen Sie uns dafür auf thepioneer.de. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat unsere Börsenreporterin Anne Schwedt bei der jüngsten Rede von Fed-Chef Jerome Powell genau zugehört. Also einen wunderbaren guten Morgen nach New York, liebe Anne. Was hatte denn der Fed-Chef der Welt zu verkünden?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Fed-Chef Jerome Powell hat sich vor dem US-Kongress klar positioniert. Die Notenbank werde vorsichtig bleiben und hält an ihrer aktuellen Zinspolitik fest. Powell betonte, dass die Inflation immer noch über dem Zielwert von 2% liegt und dass die Folgen von Trumps neuen Zöllen auf die Preise noch nicht absehbar sind. Deshalb will die Fed erstmal abwarten, wie sich die Wirtschaft und besonders die Inflation in den kommenden Monaten entwickelt. Powell machte auch deutlich, dass die Notenbank unabhängig vom politischen Druck agiert, auch wenn Präsident Trump ihn zuletzt öffentlich stark kritisiert hat. Die Fed will erst dann über neue Zinssenkungen nachdenken, wenn klar ist, dass die Zölle keinen nachhaltigen Preisschub verursachen. Bis dahin heißt es, Daten abwarten, vorsichtig bleiben und keine Schnellschüsse.
Anne, und auch die sich ständig verändernde Lage zwischen dem Iran und Israel beschäftigt die Anleger.
Ja, die Börsen haben gestern kräftig zugelegt, weil Anleger hoffen, dass der fragile Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran hält. Der Dow Jones stieg um über 1,2%, der S&P 500 legt um 1,1% zu und an der Nasdaq gab es sogar ein Plus von 1,4% und sogar ein neues Rekordhoch. Die Ölpreise sind deutlich gefallen, nachdem die Befürchtung einer dauerhaften Blockade von der Straße von Hormuz vorerst zurückging. Trotz der Spannungen und gelegentlicher Verstöße gegen den Waffenstillstand sehen viele Investoren das Risiko eines größeren Kriegs als vorerst eingedämmt an. Das sorgt für eine Rückkehr zur Risikobereitschaft, vor allem bei Tech- und Industrieaktien. Allerdings bleibt die Lage sehr fragil und neue Eskalationen können die Märkte schnell wieder belasten, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass diese Pionierinnen nicht noch viel mehr im kulturellen Gedächtnis verankert sind. Zum Beispiel die Venezianerin Elena Piscopia. Vor fast 350 Jahren, am heutigen Tag im Jahr 1678, war sie die allererste Frau, die von einer Universität einen Doktortitel verliehen bekam. Der Weg war steinig. Die eher konservative und streng gläubige junge Frau wollte ursprünglich im Fach Theologie promovieren. Der Bischof und der Kardinal von Padua wussten das aber zu verhindern. Eine Frau habe in der Kirche gefälligst zu schweigen. Schließlich bekam Elena Piscopia ihren Doktor aber doch. In Philosophie statt Theologie. Noch höher hinaus als auf den akademischen Olymp wollte die Russin Valentina Tereshkova. Tereshkova, auch unter dem Spitznamen Tschaika als die Möwe bekannt, war 1963 die erste Frau im All. Das DDR-Fernsehen berichtete.
Und jetzt haben wir Tschaika, die Möwe, auf den Bildschirmen. Das erste Sowjetmädchen, die erste Sowjetfrau im Raum. Wir sind sehr stolz.
Das Universum hat die Astronautin nie losgelassen. 2013 sagte die damals 76-Jährige, dass sie gerne zum Mars fliegen würde. Zur Not auch ohne Rückflugticket. Aber auch abseits von akademischen Erfolgen haben Frauen Großes erreicht. 1967 absolvierte Catherine Switzer als erste Frau einen kompletten Marathon.
The world's most famous foot race even attracts a leggy lady, Kay Switzer of Syracuse.
So ganz legal war das nicht, denn Frauen traute man diese sportliche Spitzenleistung damals nicht zu. Der Moment, in dem Switzer mitten im Lauf von mehreren männlichen Teilnehmern zurückgezerrt wurde, ist auf einem mittlerweile ikonischen Schwarz-Weiß-Foto für die Ewigkeit festgehalten. Den Pionierinnen auf ihrem Gebiet schlug oft harter Gegenwind entgegen. Das haben sie mit ihren männlichen Kollegen gemein. Doch sie mussten sich aufgrund ihres Geschlechts gleich doppelt anstrengen und haben es letztlich allen gezeigt. Wie sagte doch Angela Merkel, die erste Frau im Bundeskanzleramt, wir schaffen das.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass es sich bald ausgeknödelt hat im Knödel-Express zwischen Berlin und Prag. Denn auf dieser Route verkehrt noch die legendäre Wagenreihe WRMZ 815 der staatlichen Eisenbahn von Tschechien. Hinter diesem magischen Kürzel verbirgt sich einer der letzten klassischen Speisewagen Europas, in dessen Küche tatsächlich noch richtig gekocht wird. Keine lieblos in Plastikfolie abgepackte Butterbrezel oder fade Currywurst aus der Mikrowelle. Nein, Knödel mit Rahmsoße, Lendenbraten, Kräutersüppchen, Schnitzel, Schokopalatschinken und Apfelstrudel. Das meiste davon, wie gesagt, frisch in der Bordküche von echten Köchen zubereitet. Dazu fließt natürlich das gute tschechische Bier in Strömen. In der Küche dampft's, da zischt's, da brodelt's und da wird geklopft.
Beim Schnitzel wissen Sie, dass es hier auch gekocht wird. Haben Sie es deswegen auch bestellt?
Das wird hier geklopft, das Fleisch. Das ist nicht vorbereitet wie sonst woanders. Da hört man immer das Klopfen und da freut man sich immer. Das ist wie zu Hause in der Küche, ne?
So schwärmt diese Passagierin gegenüber dem RBB. Im Knödel-Express gilt für Leib und Magen, der Weg ist das Ziel. Der Besuch in diesem Speisewagen ist ein Zeitsprung. Motto: Willkommen in den 70ern. Das Interieur: rote Ledersessel, weiße Tischdecken, heimelige kugelförmige Tischlämpchen. Aber Sie ahnen es wahrscheinlich schon. Diesem Kult auf Schienen rücken die modernen Zeiten auf die Pelle bzw. auf die Schnitzelpanade. Der WRMZ 815 soll zwischen Deutschland und Tschechien bis Ende des Jahres ausrangiert werden. Ersetzt wird er durch sogenannte Comfort Jets. Da geht es dann künftig ähnlich steril zu wie im Bordbistro der Deutschen Bahn. Eben Butterbrezel in Plastikfolie. Aber, und das ist jetzt die gute Nachricht, komplett verschrotten will man die guten alten Bordrestaurants nicht. Sie sollen helfen, neue Routen zu beleben. Und so gilt für dieses tschechische Kulturgut auf Schienen weiterhin das Motto, das auch schon für ein anderes tschechisches Kulturgut, die goldene Stimme aus Prag, gilt. Der Knödel-Express fährt weiter, weiter, immer weiter und im besten Fall bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Wenn man nur als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, wär das Leben leicht. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr.
Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren.
schon